Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Brennpunkt Ägypten. Kairo und andere ägyptische Städte haben vergleichsweise ruhige Stunden hinter sich. Weltweit suchen Staaten und Regierungen nach einer Position zu den Ereignissen und Entwicklungen im 80-Millionen-Land am Nil. Spitex-Verbände und Krankenkassen einigen sich auf ein einheitliches Abrechnungsverfahren. Der Berner Dichter und Pfarrer Kurt Marti wird heute 90 Jahre alt. Und die Weltbevölkerung wächst, wird immer größer. Weltweit immer kleiner wird die Fläche der fruchtbaren Böden. Die Weltlandwirtschaft muss nachhaltiger werden, sagt die UNO. Der Walliser Hans-Rudolf Herren zeigt in Afrika in seinen Projekten seit Jahren, was möglich wäre. Er ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Stefan Wüthrich.
In Brüssel sind die EU-Außenminister zusammengekommen und haben erstmals über die Unruhen in Ägypten gesprochen. Sie wollen Position beziehen. Der luxemburgische Außenminister Asselborn verlangt ein Umdenken der EU im Umgang mit Tunesien und Ägypten. Die Union habe vergessen, dass die Menschen dort mitbestimmen wollten. Die EU solle nun ein Signal geben und Hilfe bei der Vorbereitung von freien und fairen Wahlen anbieten. Menschenrechtler haben das Regime des ägyptischen Präsidenten Mubarak aufgefordert, keine weitere Gewalt gegen Demonstranten anzuwenden. Und sie riefen die ägyptische Armee auf, weiterhin zurückhaltend zu sein. Inzwischen haben Oppositionelle in Ägypten zu einem weiteren großen Protest für morgen Dienstag aufgerufen. Das meldet der arabische Fernsehsender Al Jazeera. Ziel sei es, morgen alleine in der Hauptstadt Kairo 1 Million Menschen auf die Straße zu bringen. Auch heute seien wieder Tausende von Menschen auf den Straßen Kairos versammelt. Auf dem Flughafen in Kairo herrscht weiterhin dichtes Gedränge. Eine Korrespondentin der Agentur DPA berichtete, dass viele Ausländer auf die Heimreise warteten. Es gebe jedoch nicht genügend Flüge. Wegen der Unruhen in Ägypten hat die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft. Die Agentur befürchtet, dass die Staatskasse noch stärker unter Druck geraten könnte. Ägypten leidet unter einer chronisch hohen Arbeitslosenquote. Ein großer Teil der Bevölkerung ist arm. Die Teuerung im Eurogebiet war im Januar so hoch wie seit mehr als 2 Jahren nicht mehr. Sie betrug 2,4%. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als noch im Dezember, wie die Europäische Statistikbehörde mitteilt. Die Teuerungsrate in den Euroländern steigt seit Monaten. In der Schweiz sollen alle Spitex-Pflegeleistungen nach dem gleichen Verfahren abgerechnet werden. Darauf haben sich die Spitex-Verbände und der Krankenkassenverband Santé Suisse geeinigt. Neu gehen die Rechnungen für sämtliche Spitex-Pflegeleistungen direkt an die Krankenkassen, welche einen Teil davon übernehmen. Pflegebedürftige müssen also die Beiträge nicht mehr selber bei den Krankenkassen einfordern. Hintergrund für die Vereinbarung ist die neue Pflegefinanzierung, die seit Januar gilt. Die Schweiz muss Frankreich keine Rechtshilfe gewähren bei Ermittlungen gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in Bellinzona entschieden. Das Rechtshilfegesuch sei zu wenig konkret und die PKK nach Schweizer Recht nicht zwingend eine kriminelle Organisation, argumentiert das Gericht. In der EU steht die PKK auf einer Terrorliste. Frankreich führt gegen mehrere Personen im Umfeld der PKK ein Strafverfahren wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation und wegen Vorbereitung terroristischer Handlungen. Mit dem Rechtshilfegesuch wollte die französische Justiz an belastendes Bildmaterial kommen. Der Zürcher Eishockey-Club ZSC Lions darf weiter auf eine neue Eis- und Sportarena hoffen. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass ein neues Stadion am geplanten Standort in Zürich-Altstetten möglich ist. Nicht geklärt wurde die Frage, ob der Betrieb des Stadions auch rentieren würde. Gegen das neue Stadion wehrt sich der Familiengartenverein Altstetten-Albisrieden. Viele Hobbygärtner würden wegen des Stadions ihre Schrebergärten verlieren. Im südostasiatischen Burma hat das Parlament zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder getagt. Ein Viertel der Abgeordneten hatte das Militärregime ernannt. Drei Viertel waren in einer umstrittenen Wahl im letzten November bestimmt worden. Medienberichten zufolge soll das Parlament in der zweiwöchigen Session unter anderem die Präsidien von Ober- und Unterhaus wählen. Zudem dürfte ein Gremium bestimmt werden, das Kandidaten für das Staatspräsidium vorschlagen soll. Im Parlament nicht vertreten ist die Partei von Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Sie hatte die Wahlen boykottiert.
12.36 Uhr. Politiker, Regierungs- und Wirtschaftsleute der ganzen Welt schauen auf die Ereignisse in Ägypten, richten Appelle und Warnungen aus, beraten, beziehen Position oder auch noch nicht. In der Schweiz stellt sich immer auch die Frage nach Geldern von zweifelhaften Machthabern. Weitere Stichworte: Kurt Marti, der Berner Dichter und Pfarrer, wird heute 90. Basel Stadt und Land harmonieren. Wenn es Streit gibt, dann ums Geld, ums Theatergeld zum Beispiel. Worte des Monats: Der Januar 11 ist fast schon wieder klingende Geschichte. Und UNO-Organisationen sind alarmiert über rekordhohe Preise für Grundnahrungsmittel. Die Weltlandwirtschaft muss dringend nachhaltiger werden, sagt Hans-Rudolf Herren, der in Afrika seit Jahren Pionierarbeit leistet. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.490 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 28,99 gehandelt, der Dollar zu 94,42 Rappen. Das Wetter. Im Norden liegt verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1200 Metern. Er löst sich nur lokal auf. Mit leichter Brise liegen die Höchsttemperaturen heute um minus 1 Grad. Über dem Hochnebel ist es sonnig. Im Süden scheint meist die Sonne bei Temperaturen um 6 Grad. Morgen Dienstag und am Mittwoch liegt im Norden weiterhin Hochnebel, welcher sich gebietsweise auflöst. Außerhalb des Hochnebels bleibt es sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 0 und im Süden um 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Solothurn-Bern, auf der A1 in Richtung Bern, stocken der Verkehr nach einem Unfall zwischen Niederbipp und Wangen an der Aare.
Die Massenproteste in Ägypten sollen also weitergehen. Wie das Regime Mubarak darauf reagiert, wird man sehen. Sein Regime, aber auch jenes des gestürzten Machthabers in Tunesien, Ben Ali, stehen im Verdacht, Gelder am Volk vorbei in die eigene Tasche gesteckt und dann zum Beispiel in der Schweiz deponiert zu haben. Vermögenswerte der Familie Ben Ali hat die Schweiz unterdessen blockiert, offenbar im Wert von mehreren Dutzend Millionen Franken. Die Frage stellt sich, unter welchen Umständen dürfen Banken überhaupt Gelder von Potentaten annehmen? Philipp Burkhardt.
Banken, Versicherungen und andere sogenannte Finanzintermediäre müssen der Meldestelle für Geldwäscherei im Bundesamt für Polizei unverzüglich melden, wenn sie mit Kundengeldern zu tun haben, die aus krimineller Herkunft stammen. So sieht es das Geldwäschereigesetz vor. Besonders aufmerksam überprüfen müssen Banken Gelder, die von sogenannt politisch exponierten Personen stammen, erklärt Stefan Senn, Jurist bei der Meldestelle für Geldwäscherei.
Die Geschäftsbeziehung mit politisch exponierten Personen gelten in jedem Fall als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko.
Wobei die Geldwäschereiverordnung den Kreis der Personen, die als politisch exponiert gelten, sehr weit fasst. Dazu gehören alle Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, hohe Politiker, hohe Funktionäre aus Verwaltung, Justiz, Militär und Parteien oder die obersten Organe staatlicher Unternehmen. Also auch ihre Kundenbeziehungen zum Beispiel zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel oder zur Schweizer Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf müssen die Banken besonders überprüfen. Aber, betont der Sprecher der Schweizerischen Bankiervereinigung Thomas Sutter,
nicht alle Gelder, die von politisch exponierten Personen im Ausland verwaltet werden, müssen illegaler Herkunft sein.
Es ist an den Banken, Instrumente zu entwickeln, um illegale Gelder aufspüren zu können. Es gebe dazu keine Vorgaben der Bankiervereinigung, wie die einzelnen Geldinstitute vorzugehen hätten, sagt Sprecher Sutter.
Schlussendlich muss jede Bank selber entscheiden, bis zu welchem Grad man Kundenbeziehungen aus Ländern haben will, wo es vielleicht die Gefahr größer ist, dass auch illegale Gelder verwaltet werden können.
Im Fall Tunesien ist erst seit dem 19. Januar klar, dass die Gelder von hohen Funktionären gesperrt werden müssen. Seither sind bei der Meldestelle für Geldwäscherei rund ein Dutzend Verdachtsmeldungen eingegangen. In zwei Fällen hat die Meldestelle das Dossier an die Bundesanwaltschaft weitergeleitet. Das heißt ja aber nicht, dass die betroffenen Banken vorher ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben müssten, betont Stefan Senn von der Meldestelle. Denn seit der Veröffentlichung einer Namensliste durch den Bundesrat verfüge man vermehrt Informationen über die Herkunft tunesischer Gelder.
Jetzt haben natürlich die Finanzintermediäre ihre Geschäftsbeziehungen mit dieser Namensliste durchforstet und haben geschaut, ob es Geschäftsbeziehungen mit Personen gibt, die in dieser Verordnung namentlich genannt werden.
Man habe keine Hinweise, dass die beiden betroffenen Schweizer Banken vor der Veröffentlichung der Namensliste ihre Beziehungen mit tunesischen Kunden zu wenig genau unter die Lupe genommen hätten, sagt Stefan Senn von der Meldestelle. Und auch im Fall Ägypten können die Schweizer Banken jetzt nicht einfach von sich aus alle Gelder blockieren. Es sei diplomatisch immer ein äußerst heikler Entscheid, mit welchen staatlichen Funktionären keine Bankbeziehungen mehr unterhalten werden dürften, sagt die Bankiervereinigung. Sprecher Sutter verweist deshalb im Fall Ägypten an den Bundesrat.
Entscheidend ist natürlich auch hier in diesem Fall, zumal Präsident Mubarak nach wie vor im Amt ist, dass sich der Bundesrat ein Urteil bildet.
Der Ball im Fall Ägypten liegt also bei der Schweizer Landesregierung.
Philipp Burkhardt. Wut über die herrschenden Verhältnisse im Land hat die Menschen in Ägypten in diesen Tagen auf die Straße getrieben. Vor allem Junge und Jugendliche haben keine Perspektiven. Keine Perspektiven und Frustration begegneten Matthias Kündig schon letztes Jahr in einem Dorf bei Luxor. Der als Journalist Kündig lebte dort längere Zeit und lernte Junge und ihre Probleme kennen.
Tag für Tag donnern unzählige klimatisierte Touristenbusse durch Jezirat Bayrat. Das Dorf am Westufer des Nils, direkt gegenüber der Stadt Luxor, liegt auf dem Weg zu den Königsgräbern und dem Hatschepsut-Tempel. Die jungen Männer, die vor den Internetcafés ihre Zeit totschlagen, tragen modische Jeans made in China. Besucht man sie zu Hause, betritt man jedoch einfachste Hütten aus luftgetrockneten Lehmziegeln. Mohammed hatte letztes Jahr eben gerade seine Ausbildung an der lokalen Tourismusfachschule abgeschlossen und ist noch heute arbeitslos. Arbeit gäbe es höchstens als Handlanger oder an der Uferpromenade der Corniche, erklärte mir Mohammed letztes Jahr. An der Corniche versucht täglich ein Heer von jungen Männern, Touristen Dienste anzubieten. Einen Ausritt mit Kamelen zum Beispiel oder die Begleitung zu einem Restaurant, das einem Verwandten gehört. Sind ihre Vermittlerdienste erfolgreich, kassieren die jungen Männer eine kleine Provision. Das tut auch Hassan. Auch er diplomierter Tourismusfachmann ohne feste Stelle. Letztes Jahr bot er an der Corniche Nilfahrten in einer Feluka, einem Segelboot, an. Kunden fand er auch in der Hochsaison meist nur 2 bis 3 Mal die Woche. Die großen Reiseveranstalter monopolisieren das Geschäft, erklärt mir Hassan. Diese schlössen Verträge mit einzelnen Feluka-Fahrern oder Restaurantbesitzern ab. Diese erhalten dafür zwar nur wenig Geld, haben aber dafür garantiert Kundschaft.
The one Feluka work, you know, better than all this, because they have a deal, you know.
Zudem vertreibe die Polizei die Jungs an der Corniche, denn die Touristen beschweren sich häufig über das hartnäckige Werben und Feilschen der jungen Männer bei ihrem Reiseveranstalter. Und der hat meist einen direkten Draht zur Polizei.
Sometimes he take us in the jail, you know. We get used to this.
Der 23-jährige Ahmed ist eigentlich Primarlehrer. Doch auch Lehrer finden nur eine Anstellung, wenn sie über die richtigen Beziehungen verfügen oder über Geld, um diese Beziehungen zu kaufen. Letztes Jahr arbeitete Ahmed als Rezeptionist im Hotel seines Schwagers. 6 Tage die Woche für 200 ägyptische Pfund im Monat, also 40 Franken. Damit musste er letztes Jahr auch seine schwangere Frau und seine betagten Eltern ernähren.
Ana fil fundug
Der 27-jährige Badawi, diplomierter Reiseführer, hofft nicht mehr auf eine Stelle in seinem Beruf. Er hilft nun seinen Eltern auf einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Bei unserem Gespräch letztes Jahr hielt er seine Wut über die Regierung nicht zurück. Die treibe zwar Steuern ein, tue aber nichts für die Bevölkerung. Wählen gehe er trotzdem nicht, sagte mir letztes Jahr vor den damals anstehenden Parlamentswahlen. Wählen bringe nichts, die Regierung habe ja noch nie etwas für die Jungen getan.
Fehlende Perspektiven für junge Menschen in Ägypten. Das war eine Reportage von Matthias Kündig. Für ihn passt keine Schublade. Kurt Marti ist Berner Pfarrer und Dichter und er ist auch ein eigenständiger Denker, der sich immer wieder kritisch zu Zeitfragen äußert. Manchmal revolutionär, manchmal versöhnlich. Heute wird Kurt Marti 90 Jahre alt. Grund für uns, mit DRS Kulturredaktor Felix Schneider auf das lange Leben des Pfarrerdichters zu blicken.
Mein Name ist Kurt Marti. Ich bin reformierter Pfarrer. Es ärgert mich, wenn ich Pfarrherr genannt werde. Pfarrer genügt. Und da ich nicht Pfarrer heiße, sondern Pfarrer bin und Marti heiße, genügt Marti noch besser.
So hat er sich einmal in den 60er Jahren zu Wort gemeldet. Und so ist er. Direkt lapidar mit Bodenhaftung. Nichts ist ihm so zuwider wie das Pathos. 1921 geboren, erlebte Marti in seiner Jugend noch die Welt des Pathos. Hitler, den Schreihals, den überschwänglichen Aufbruch der braunen Jugend, den schwärmerischen Patriotismus der Schweiz. Seine erste Predigt hielt er im Aktivdienst. Marti rebellierte gegen das Pathetische. Mit seiner Leidenschaft für Jazz, mit seiner Begeisterung für Karl Barth und die kritische, auch feministische Theologie, mit seinem politischen Engagement, mit seiner Genauigkeit im schöpferischen Gebrauch der Sprache. Hartnäckig kämpfte er sich durch die Klischees der Dialektdichtung vor zum zeitgemäßen Gedicht in der Berner Umgangssprache. Das war revolutionäre Pionierarbeit.
Löcherbecki. Zeit ist nicht Zahl, nicht Strecke. Zeit ist ein Löcherbecki. Aus dem nach kurzem Aufenthalt der Mensch ab in die Unzeit fällt.
Gedichte, Erzählungen, Tagebücher, Wortstücke, Notizen. Kurt Marti ist ein Meister der kleinen Form, aber angesammelt hat sich so ein großes Werk. Vor wenigen Monaten wurden Martis Kolumnen aus der Zeit von 1964 bis 2007 veröffentlicht. Eine einmalige Vergegenwärtigung der letzten 45 Jahre, die sofort auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises landete. Der 90-Jährige ist präsent.
Ich hatte dabei den Ehrgeiz, in dieser Doppelbeschäftigung nur ja nicht ein schlechter Theologe zu werden. Es gibt so dichtende Pfarrer und hat sie gegeben, die waren schlechte Theologen. Also Mörike war ein schlechter Theologe zum Beispiel. Und es gibt das Umgekehrte, dass dichtende Theologen vielleicht ganz ordentliche Theologen sind, aber schlechte Dichter. Das gibt's auch, nicht? Jede Menge. Und mein Ehrgeiz war, dass ich ein relativ ordentlicher, guter Theologe bleibe und zugleich ein relativ anständiger Schriftsteller.
Der Theologe, der Schriftsteller und der politisch aktive Bürger Kurt Marti hat eine Utopie vor Augen und im Herzen. Es ist ihm auch gelungen, sie zu formulieren, etwa in diesem meisterhaften Gedicht.
Musik vom Karl-Heinz Stockhausen. Wer gibt hier der Ton an? Hier gibt niemand der Ton an. Der Ton gibt mich an. Wer nimmt hier den Ton ab? Hier nimmt niemand den Ton ab. Der Ton nimmt mich ab. Schon höre mich nicht mehr und nur noch Klänge, wo mich nehmen und stimmen wie nie sonst und gäng.
Kurt Marti, der Dichter und Pfarrer oder Pfarrer und Dichter, wird heute 90 Jahre alt. Der Trend ist eindeutig, die Kantone in der Nähe der grossen Zentren beteiligen sich immer stärker an den Kulturinstitutionen in den Städten. So unterstützen zum Beispiel die Kantone Aargau, Zug, Uri, Schwyz, Nid und Obwalden die grossen Kulturhäuser in Zürich und Luzern. Auch fürs Theater Basel könnte es bald mehr Geld aus dem Umland geben. In knapp 2 Wochen stimmen die Baselbieter darüber ab. Dass es dafür überhaupt eine Abstimmung braucht, zeigt aber, dass es in der Partnerschaft zwischen den beiden Basel kriselt. Aus Basel, Martin Jordan.
Aus dem Kanton Basel-Land stammen zwar mehr Theaterabonnenten als aus Basel-Stadt, doch der Landkanton steuert lediglich 10% an die Finanzierung des Theaters bei. Selbst wenn Basel-Land nun einer Erhöhung seiner Theaterbeiträge zustimmt, würde Basel-Stadt immer noch mehr als 3/4 der Kosten tragen. Dass der Kanton Basel-Land über zusätzliche Mittel an das Theater Basel abstimmt, ist auf das Referendum von SVP und FDP zurückzuführen. In erster Linie sorgen sich die beiden Parteien um die Baselbieter Kantonsfinanzen, die ein Sparpaket von rund 120 Millionen Franken nötig machen. Dass das Theater Basel in dieser Situation aus dem Kanton Basel-Land jährlich rund 4 Millionen Franken mehr erhalten soll, kommt bei SVP-Parlamentarier Karl Willimann schlecht an.
Der andere Grund ist, dass wir meinen, dass das Theaterangebot in Basel-Stadt ausreichend ist, wenn nicht sogar überdimensioniert, und dass Restrukturierungsmaßnahmen und auch ein bisschen mehr Bescheidenheit durchaus angebracht wäre und realisiert werden könnte.
Für Theaterdirektor Georges Delnon hingegen kommt eine weitere Sparübung nicht in Frage. Delnon sieht die Qualität seines Theaters, das 2-mal hintereinander zum Opernhaus des Jahres gewählt wurde, in Gefahr.
Das Theater wurde in den letzten 20 Jahren 3-mal in Folge gekürzt, hat heute mehr als 10 Millionen pro Jahr weniger zur Verfügung. Die Folge davon war natürlich Reduktion der Ensembles, des Personals. Die Reserven sind jetzt absolut aufgebraucht. Wir sind am Anschlag. In dieses Theater muss wieder investiert werden.
Beide Kantonsparlamente haben den zusätzlichen Mitteln ans Theater Basel zugestimmt, welche die beiden Regierungen miteinander ausgehandelt haben. Doch angesichts der misslichen Kantonsfinanzen steht der Baselbieter Finanzdirektor Adrian Balmo den Zusatzbeiträgen für das Theater skeptisch gegenüber.
Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Insofern ist klar, kommen zuerst die notwendigen Bedürfnisse und dann die kulturellen.
Adrian Balmer gehört der FDP an, in der ob der höheren Theaterbeiträge offener Streit ausgebrochen ist. Während die Kantonalpartei die zusätzlichen Mittel ans Theater Basel bekämpft, machen sich einige FDP-Ortssektionen im städtisch geprägten unteren Kantonsteil für höhere Subventionen stark. Im unteren Baselbiet ist die Sympathie für das Theater eindeutig größer als im ländlichen Oberbaselbiet. Was aber, wenn sich die Bevölkerung in den stadtnahen Gemeinden nicht gegen jene in den bäuerlich orientierten im oberen Kantonsteil durchsetzen kann?
Es wäre ein Signal gegen die Zusammenarbeit mit Basel-Stadt,
sagt der Basler Regierungspräsident Guy Morin, für den weitere gemeinsame Projekte der beiden Kantone gefährdet wären. Die Partnerschaft zwischen Basel-Stadt und Basel-Land wird mit der Theaterabstimmung auf eine harte Probe gestellt. Bei einem Nein aus Basel-Land müsste Basel-Stadt seine Subvention ans Theater aufkünden und neu verhandeln. Weil der Stadtkanton aber kaum für den fehlenden Baselbieter Betrag aufkommen würde, drohte dem Theater eine weitere Sparrunde. Denn, so der Basler Regierungspräsident Morin,
es gibt keinen Plan B.
Im Hinblick auf die Theaterabstimmung vom 13. Februar organisiert das Regionaljournal Basel von Schweizer Radio DRS heute Abend eine Podiumsdiskussion im Theater Roxy in Birsfelden. Sie können diese Diskussion auch live vom Radio mitverfolgen ab 20 Uhr auf DRS 4 News. Der letzte Tag im Januar, Zeit fürs Zurückhören auf den ersten Monat des neuen Jahres. Träume haben es so an sich, dass sie Optimismus wecken, aber auch Angst einflößen können. Das trifft auch für die Träume zu, die im Januar wahr wurden. Nicht alle weckten solche Hoffnungen wie der Traum von Freiheit und Demokratie, der von Tunis aus in die arabische Welt getragen wurde. Christoph Wüthrich mit den Worten des Monats.
Auf einmal war die Zurückhaltung weg. Tunesier und Tunesierinnen legten die Angst ab vor dem Regime und träumten von Freiheit. Die Selbstverbrennung eines drangsalierten jungen Gemüsehändlers hatte einen unerwarteten, mächtigen Volksprotest ausgelöst. Eingeschüchtert war jetzt der Regent selber. An alle Tunesier im In- und Ausland wandte sich Ben Ali und versprach einen radikalen Wechsel. «Ich habe euch verstanden», meinte er, und merkte nicht, dass er schon zu den Verspäteten gehörte, die die Geschichte bestraft. Einen Tag später musste er fluchtartig das Land verlassen. Eine neue Regierung übernahm die Macht, geführt von ein paar Mitläufern Ben Alis, die den Hals rechtzeitig gewendet hatten. Oder vielleicht doch nicht rechtzeitig.
Nous on dit à ce gouvernement, Fulcan va rejoindre Ben Ali en Arabie.
Haut ab, geht nach Saudi-Arabien, wie Ben Ali, sagte der Oppositionelle Ben Brick, stellvertretend für all die Landsleute, die weiter fast täglich auf die Straße gehen und Druck machen für grundlegende Änderungen. Kommen jetzt die Islamisten an die Macht. Diese Angst ist in den USA und in Europa weit verbreitet. Nicht in Tunesien.
Celui qui a peur, il n'a pas compris le peuple tunisien. Il n'y a pas d'intégrisme, il n'y a pas d'islamisme. On n'est pas l'Iran.
Wir sind nicht der Iran, heißt es in den Straßen von Tunis. Und in den anderen arabischen Hauptstädten fragen sich jetzt die Machthaber, sind wir schon bald Tunesien? Allen voran Ägyptens Hosni Mubarak hat jetzt Albträume. Wovon die meisten anderen Regierungen nur träumen können, das ist für Finanzministerin Wittmer-Schlumpf in diesem Januar wahr geworden.
Wir stellen heute einfach fest, wir haben gegenüber dem Budget in der Rechnung 2010 ein Plus von 5 Milliarden, das heißt ein effektives Plus von ungefähr 3 Milliarden, weil wir ja mit einem Minus von 2 Milliarden budgetiert haben.
Übervolle Kassen trotz Krise, das erlaube es, die Sparschrauben etwas zu lockern, verkündete der Bundesrat. Nur kam das Aufatmen vielleicht zu früh. Einen Tag nach dem Milliardenplus des Bundesrats kam die Nationalbank mit einem Verlust von 21 Milliarden und meldete Zweifel an.
Dass wir für die nächsten Jahre nicht sicher sind, ob wir weiterhin ausschütten können oder ob wir weiterhin auf diesem hohen Betrag von 2,5 Milliarden bleiben können.
Will heißen, dass Bund und Kantone nächstes Jahr vielleicht keine Nationalbankmilliarden mehr ausbezahlt bekommen. Wer träumt jetzt noch von einer Welt ohne Sparprogramme? Und wer von breiteren Autobahnen und schnelleren Zugsverbindungen träumt in der Schweiz, dem wurde jetzt die Rechnung präsentiert.
Wir brauchen pro Jahr rund 1 Milliarde mehr im öffentlichen Verkehr und wir laufen auch bei der Straße in eine Situation etwa in 4, 5, 6 Jahren, wo auch dort 1 Milliarde mehr pro Jahr zu finanzieren ist.
Doris Leuthardt will auch die Pendler mit teureren Billeten und höheren Straßenabgaben zur Kasse bitten. Erst gerade war das Pendeln im Sinn wirtschaftlicher Mobilität noch erwünscht, jetzt soll es mit höheren Preisen bekämpft werden. Ist das politisch machbar oder auch nur ein Traum?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.